Wir haben ja jetzt gerade auch schon die Islamisierung, die Sie befürchten, angesprochen. Und ja, Israel, die USA und auch die EU gucken ja gerade auch mit Sorge eben auf die Regierungsbeteiligung der Muslimbrüder. Und wie schätzen Sie das ein? Ist da die Befürchtung des Westen übertrieben oder zum Beispiel mit einer Regierungsbeteiligung der Muslimbrüder, zum Beispiel im Fall eines Sieges von El-Baradei, würde das zwangsnotwendig eine Islamisierung der Gesellschaft bedeuten und was würde das im Speziellen für die ägyptischen Frauen heißen?
Natürlich diese Teilung der Welt in Westen und Orient, da bin ich dagegen, weil sie haben diese Befürchtung auch innerhalb der ägyptischen Gesellschaft. Wenn Sie diese Debatten, die Mediendebatten verfolgen in Ägypten, es gibt große Sorge, dass auch dass die Islamisten an die Macht kommen. Und deshalb momentan gibt es große Debatte über die Veränderung der Verfassung, weil viele sagen, wenn die Verfassung jetzt verändert wird, jetzt gerade, und diese Übergangszeit so kurz ist, und die Muslimbrüder, sie sind sehr gut organisiert in Ägypten, aber die Masse, die diese Revolution geführt haben, die waren eigentlich eine säkulare Masse, aber sie ist noch nicht so als Partei organisiert ist, weil Mubarak hat damals alles so im Stange gehalten und er hat nur diesen Islamismus erlaubt als politische Opposition. Und sie brauchen mehr Zeit, sie verlangen, dass sie mehr Zeit haben, Übergangszeit von einem Jahr, damit sie die Parteien gründen. Das heißt, es gibt in Ägypten große Debatten, große Sorge über die Muslimbrüder, falls sie an die Macht kommen. Und es gibt sehr viele Entgegenkommen von der Muslimbrüder, dass sie oft in Medien, in ihrer Homepage, in Talkshows, auch im Fernsehen, betonen, dass sie für eine zivile Verfassung, dass sie für Menschenrechte sind, dass Frauenrechte werden nicht darunter leiden. Das heißt, alle diese Debatten werden in Ägypten geführt und alle diese Ängste werden zusammen auch öffentlich gezeigt. Ich persönlich denke, dass falls faire Wahl passiert, aber nicht so schnell im Fall, wie es die Armee möchte, sondern in einem Jahr, ich bin sicher, das wird wie früher passiert. Und auch wie man das in der Revolution gesehen hat, dass die Muslimbruder ist eine Minderheit, das heißt, sie ist nicht mehr als 20%. Das heißt, man hat gesehen in der Revolution, dass andere Kräfte in der Gesellschaft waren, man hat gesehen auch bei der Wahl 2005, dass die Muslimbruder nicht mehr als 20% bekommen. Und das ist legitim und sie haben viel gekämpft auch und sie haben ihre Agenda, die sie auch momentan diskutieren. Das heißt, auch wichtig für uns zu wissen, dass die Muslimbruder ist kein Block ist. Die sind innerhalb der Muslimbruder genau auch die Widerspiegelung der ägyptischen Gesellschaft und was sie in der Revolution gesehen haben. Es gibt einen Generationskampf zwischen die jungen Menschen und die älteren Leute mit ihren Ideologien und alles. Und innerhalb der Muslimbruderschaft haben sie auch diese Kämpfe momentan. Sie haben junge Leute, die auch viel verlangen, auch für mehr egalitäre Gesellschaft, da auch viele Rechte für Christen respektiert und so weiter. Auf jeden Fall, falls die Muslimbrüder gewinnen, an der Regierung, dann natürlich gibt es noch andere Kräfte, die mit diskutieren. Aber ich wünsche mir natürlich, dass bevor die Wahl ist, dass die Muslimbruder auch mehr klare Worte über Frauenrechte redet. Und nicht nur Frauenrechte, weil die Muslimbruder, sie unterscheiden sich nicht in ihrer Agenda, in ihrem Programm von der säkulären, wenn sie über die Rolle der Frau in der Öffentlichkeit sprechen. Das heißt, für die Muslimbrüder auch Frauen müssen in die Öffentlichkeit sein. Sie sollen partizipieren, sie sollen studieren, sie sollen Ausbildung haben. Das heißt, es gibt keine Differenzen.
Und es sind nicht nur hohle Versprechungen?
Ich wollte nur Ihnen sagen, das heißt, mit der Rolle der Frau, nein, nein, das ist keine hohle Versprechung, weil man sieht das in der Praxis der Muslimbruderschaft. Das Problem aber bei der Muslimbruderschaft, und das macht uns alle Sorge, auch mir auch, selbst, ihre Moralvorstellung, ihre regierte Sexualmoral, ihre Vorstellung von Kleider, von was bedeutet ein guter Moslem und so weiter. Und sie wollen das die Gesellschaft zwingen. Und sie haben das mit Erfolg auch, besonders in arme Gegend und alles erreicht. Und das, was ma macht uns alle Sorge, dass bei der Muslimbruder, vielleicht werden sie ihre Rechte, ihre politische Rechte als Bürger und Bürgerin haben, aber nicht ihre soziale, individuelle Rechte, wenn sie im Privatbereich, sondern es konnte schlimmer sein als die Zeit bei Mubarak, weil Mubarak hat uns öffentlich unterdrückt, aber wir könnten tragen, was wir wollen. Wir könnten auch treffen, wen was wir wollen. Wir könnten Leute einladen in unsere Häuser, was wir wollen. Aber die Muslimbrüder, sie haben sehr konservative Moralvorstellung von einer Gesellschaft, wie sie umgeht. Und das ist vielleicht die Gefahr. Nicht nur Frauenrechte, sondern auch für Männer, für die Kunstszene. Was heißt gute Kunst bei der Muslimbrüder? Sie haben viele, wie nennt man das, Gerichtsverhandlungen gegen Bücher durchgeführt, die sie denken, die sind gegen Moral, gegen Filme. Das ist, was uns Sorge macht. Nicht die Rolle der Frau in der Öffentlichkeit. Da werden sie das unterstützen. Aber das haben sie auch in Iran. In Iran sind die Frauen sehr aktiv in der Öffentlichkeit, auch innerhalb dieser konservative, auch radikale Islamismus dort. Aber im Privatbereich, das ist ganz schlimm. Und das haben wir auch in Ägypten Angst davor.
Sie haben ja gerade eben schon die Verfassung auch angesprochen. Da hätte ich noch eine Nachfrage. Und zwar, Ägypten ist ja anders, als auch gerne in Europa, in Deutschland kolportiert wird, ein von der Verfassung her säkularer Staat. Der Islam ist Staatsreligion, ist aber anders als im Iran jetzt kein religiöser Staat oder sowas.
Ja.
Dennoch ist ja die Scharia seit 81, wird die als Hauptquelle der Rechtsprechung genannt, vor allen Dingen im Familienrecht. Wie passt das zusammen? Wann kommt die, in welchen Fällen kommt die zum Einsatz? Das sind ja dann auch zum Beispiel ja nicht islamische Angehörige, zum Beispiel Kopten oder sowas davon betroffen. Ja, also vielleicht könnten Sie dazu was erklären.
Ja, man kann Ägypten natürlich so als semisäkular nennen, weil die Verfassung ist natürlich ist eine säkulare Verfassung, und obwohl die Scharia ist die Hauptquelle der Verfassung ist, wurde sie nur im Familienrecht benutzt. Aber sie haben dieses Problem, wie gesagt, auch mit Kopten, weil dort auch ihre Kirche bestimmt das Familienrecht. Sie haben das auch in Israel, weil dort auch wird im Familienrecht entschieden. Das heißt, sie haben das Problem, wie gesagt, dieser Kluft zwischen Staat, zwischen Bürgerrechte und die Religion, die ist noch nicht so weit entwickelt ist oder interpretiert ist oder neu interpretiert ist im Gunsten der Bevölkerung. Sie haben diese Spannung sehr stark in Ägypten, und darunter leiden nicht nur muslimische Frauen. Ich finde ganz schlimmer die christliche Frauen. Die christliche Frauen, die leidet sehr, auch wie christlicher Mann, dass sie keine Scheidungsrecht haben. Sie dürfen sich nicht scheiden, und dann haben sie in Ägypten momentan manchmal diese Fronten und Streite zwischen Christen und Muslimen, dass viele Christen ins Islam eintreten, damit sie sich scheiden lassen können. Und dann wird das interpretiert von manchen Menschen, die werden konvertiert, weil die Muslimen haben sie gezwungen, und dann gibt es Streite und manchmal bis Tote und so. Aber sie haben das Problem in Ägypten, dass die Kirche auch sehr radikal geworden ist, sehr konservativ, sehr fundamentalistisch gegen ihre eigenen Leute, dass man vermutet, das war auch diese Kooperation zwischen der Kirche und dem Staat. Die Kirche hört auf, Mubarak zu kritisieren, ihn als Vater der Nation zu zeigen, aber dafür hat sie sehr viel Macht, sehr viel Geld, sehr viel zu sagen für ihre Leute. Und sie haben jetzt ein Problem, dass gerade bei diesem Aufstieg des islamischen Fundamentalismus ist die Kirche auch leider als Reaktion vielleicht auch sehr fundamentalistisch geworden ist. Und diese Leiden im Privatrecht, das betrifft die muslimische Frau und die christliche Frau gleich, leider. Und auch christliche Mann und auch muslimischen Mann, weil, ich weiß nicht, ob ich so viel rede, aber Sie wissen, dass in Ägypten, wir haben so viel Armut momentan, wir haben so viel Arbeitslosigkeit, und wenn lauter Gesetz geschrieben im Familienrecht, dass der Mann ist der Ernährer der Familie, der Mann ist der Fürsorger der Familie. Wissen Sie, was für ein psychischer Druck das auf dem Mann ist? So großen psychischen Druck, weil er fühlt sich in seine Männlichkeit, in seine Rolle verletzt. Und wie viele Frauen, auch wenn sie arbeiten und haben ihr Geld, das war auch manchmal, das war Ergebnis meiner Interviews mit Frauen. Ich habe mit Professorinnen Interviews gemacht, die verdienen sehr viel Geld, und sie sagen, nein, aber der Mann muss für das Haus halt bezahlen, nicht ich. Das heißt, dieses Familienrecht benachteiligt auch die Männer. Warum soll der Mann, wenn er auch gleich verdient wie die Frau, muss er 100% für das Haushalt bezahlen? Natürlich, in der Realität sieht das anders aus, aber lauter Gesetz ist das so, und viele Frauen benutzen das auch gegen die Männer. Das heißt, ich denke, dieses Familienrecht, das muss jetzt wirklich eine ganz ernsthafte Debatte in Ägypten geführt werden, um das zu ändern zugunsten und Interessen der beiden Geschlechtern.
Vielleicht, das ist sehr interessant, was Sie da erzählen. Vielleicht berichten Sie einfach auch ganz allgemein über die Situation von Frauen und Mädchen in Ägypten. Vielleicht auch in den verschiedenen Milieus, also wie ist die Alphabetisierungsrate, der Bildungsstand?
Ja, natürlich, das ist auch eine wirklich sehr schöne Frage von Ihnen. Ich sage Ihnen warum, weil die meisten von uns konzentrieren sich natürlich auf die großen Städte. Die meisten von uns in ihrer Forschung auch über Kairo, Alexandria und so weiter. Aber natürlich, sie haben viele Menschen, ich glaube, 50%, die wohnen in dieser Peripherie, in Dörfern, die jenseits vieler Modernisierung ist. Das ist natürlich ein Problem, weil dort ist auch die Ausbildung von Frauen und Männern sehr benachteiligt ist. Patriarchalismus ist dort sehr stark, noch stärker, dass zum Beispiel, wenn ein Ausbildungsplatz ist, wird an die Männer gegeben, nicht an die Frauen. Dort auch die Ehre der Frau ist sehr stark betont. Sie haben gesehen, dass in Kairo und in großen Städten Mädchen und Jungs gehen zusammen in die Schule gemeinsam, sie sitzen nebeneinander, sie gehen studieren vielleicht später, sie arbeiten gemischt zusammen. Aber auf dem Land, die Moral dort, diese Vorstellung, was heißt Ehre der Frau, was heißt Jungfer, was heißt, vor die Ehe überhaupt keine Beziehung hat, die ist dort noch stärker, gerade im Südägypten.
Ich
Oder
hätte da,
Beschneidung.
genau, ich hätte, das wäre meine nächste Frage gewesen. Vielleicht schieben wir die gerade dazwischen. Es gibt ja die Genitalverstümmelung noch bei Mädchen und ich habe da eine Zahl gefunden, die mich vollkommen vom Hocker gehauen hat. Und zwar, es gibt irgendwie eine UNICEF-Studie von 2005 und demnach sollen 97% der Mädchen und Frauen zwischen 15 und 49 Jahren in Ägypten davon betroffen sein. Das war eine Zahl, wo ich erst dachte, kann das sein? Ich habe das aus einer Sekundärquelle, habe dann aber auch nochmal in dem UNICEF-Bericht nachgesehen. Da stand, es schwankt sehr stark zwischen den Bevölkerungsteilen, zwischen der ländlichen Region, der städtischen. Können Sie diese Dimension bestätigen?
Nein. Und ich sage Ihnen, das ist eine große Debatte zwischen mir auch und Kollegen, auch in Ägypten, weil wir alle wissen nicht, woher kommen diese Zahlen. Ich sage Ihnen, dass meine Generation, ich bin jetzt in der 40er, das heißt, ich bin jetzt 44, meine Generation, ich habe, das war diese Zwischengeneration, das heißt, die Generation von unseren Eltern, gerade auf dem Land und so, das war dort sehr verbreitet, diese Beschneidung. In meiner Generation, auch wegen dieser Sozialismus, sozialistische Ära in Ägypten, die Bildung, was Ägypten erlebt hat, dass Ägypten auch eine Macht auch in der arabischen Welt, dass Ägypten auch führend in der Kultur waren, dann haben die Eltern das auch in Frage gestellt. Und ich weiß, dass viele von meiner Generation haben das nicht gehabt. Das heißt, ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, aber ich weiß, dass von anderen Verwandten, dass ihnen das passiert. Aber jetzt, auch mit der Aufklärung des Staates. Mubarak-Regierung hat sehr viel, auch das muss man sagen, auch dafür getan, für diese Aufklärung. Dann wurde das auch Erfolg auch von vielen Frauenorganisationen, dass es gibt Dörfer, die haben unterschrieben, dass sie das nie mit ihren Mädchen machen. Das heißt, ich sage Ihnen, wenn ich nach Ägypten fahre, und ich habe dort sehr große Verwandtschaft, ich kenne diese Sippen, ich kenne kaum Leute mehr von meiner Verwandtschaften, die auch von Armen bis Mittelstand und so weiter, die das denen, dass diese, das heißt, die Mädchen, die, sagen wir, vor 20 Jahren geboren sind, ich kenne kaum jemanden, der das ihnen das passiert ist. Deshalb, ich stehe selbst vor Erschrecken wie Sie und sage, wie kann das passieren? 97%, woher kommen diese Zahlen? Es kann sein, auf die ländlichen Gebiete, aber es gibt sehr viele Veränderungen in der Gesellschaft seit auch 20 Jahren. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass immer noch diese Tradition gibt, die Beschneidung, aber mit diesen hohen Zahlen, das glaube ich nicht. Und ich frage mich, woher kommt das? Aber Sie wissen, dass Statistiken sind auch, sie sind auch oft nicht eine Widerspiegelung der Realität, weil sie haben auch in dieser Statistik von der UN, dass ägyptische Frauen, nur 18 von ägyptischen Frauen sind berufstätig. Und das stimmt überhaupt nicht, weil natürlich diese Statistiken berücksichtigen nicht, dass die meisten Frauen arbeiten im informellen Sektor, als Lohnarbeiterin, als in Boutiques, in Geschäften, als Verkäuferin. Und die haben keinen Vertrag, genau wie Männer auch. Männer auch leiden darunter. Aber alle diese Frauen, die wir überall auf der Straße sehen, die arbeiten in Büros, in Beamten, aber sie haben keinen Vertrag, weil Arbeiterrecht ist noch nicht so gut in Ägypten wie in Deutschland. Diese alle Menschen, die Millionen, die werden nicht berücksichtigt. Oder die 35% der ägyptischen Frauen, die ihre Familien ernähren als Alleinernährer, die werden auch nicht in der Statistiken erwähnt. Ägyptische Frauenbewegungen und auch Institutionen, sie machen sehr viele Statistiken darüber, aber von der UN wird das nicht richtig zugehört. Aber die Realität ist wirklich ganz anders auf der Straße in Ägypten.
Viele Ägypterinnen monieren ja jetzt auch, darunter auch die ja hier auch im Westen bekannte ägyptische Feministin Nawal el-Sadawi, dass Frauen zwar als Teil der ägyptischen Gesellschaft, wie Sie das auch schon beschrieben haben, eben am Umsturz beteiligt waren, jedoch jetzt nur ganz unzureichend eigentlich an der Übergangsregierung beteiligt sind. Es sitzen zum Beispiel keine Frauen in den Gremien. Es gab jetzt auch eine Petition, die wurde gestartet. Innerhalb weniger Tage wurden Tausende von Unterschriften gesammelt. Wenn Sie vielleicht noch mal so zusammenfassen könnten, welche Repräsentation würden sich ägyptische Frauen wünschen? Ist eine Frauenbewegung da, die als zivilgesellschaftliche Kraft auch verschiedene Forderungen vielleicht vereinen kann und in die Öffentlichkeit treten kann? Was muss sich ändern? Was sind Ihre Forderungen?
Auf jeden Fall gibt es jetzt eine große Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Frauengruppierungen. Meistens sind sie säkular orientiert, das heißt, Diskussion mit islamischen Frauenrechtlerinnen oder auch Feministinnen ist das momentan nicht so. Die sind, wie gesagt, die Minderheit und sie werden, es gibt sehr viele Misstrauen zwischen die beiden Strömungen, auch viele Enttäuschung auch von der beiden Strömungen. Aber Sie haben jetzt in dieser Petition, was Sie gesagt haben, dass ungefähr 15 NGOs, Frauenrechtlerinnen, die haben auch die Förderung der Frauen gelistet. Auf jeden Fall, Sie haben gemeint, Sie wollen, dass Frauen mindestens 30% repräsentiert sind in allen Gremien, in der Regierung, in Gremien und so weiter, dass sie auch in Positionen vertreten sind. Sie verlangen auch natürlich, dass Frauen auch auf den Rundetischen auch eingeladen sind. Aber wissen Sie, ich merke, das ist auch dass die jungen Leute wieder, die diese Revolution geführt haben, die haben sehr viele egalitäre Beziehungen zueinander. Und leider, sie sind noch nicht einbezogen in die Diskussionsrunde. Aber da merkt man auch, wie sie sitzen und wie sie haben dort auch Frauen sehr viel in ihnen, die auch vertreten sind. Aber wir wollen natürlich, dass Frauen auch sich kandidieren können, auch als Präsidentin für den Staat und so.
Und wenn Sie jetzt Egalität ansprechen, wichtig ist ja für eine libertäre Gesellschaft auch die Wahrung von Minderheitenrechten. Werden die auf der Agenda stehen? Ist das ein feministisches Ziel oder ein demokratisches Ziel, der Übergangsregierung jetzt auch?
Wenn Sie jetzt über Minderheiten reden, über Kopten, dann ist das man diskutiert darüber.
Genau,
Aber Minderheit.
ich dachte an Kopten, aber auch an Homosexuelle,
Genau.
Transsexuelle, ja, genau,
Genau.
erstmal solche Gruppen auch.
Genau, das wollte ich Ihnen sagen. Das heißt, wenn Sie über die Rechte der koptischen Frau, das wird sehr diskutiert. Aber Tabuthema immer noch, homosexuellen Themen. Ja.
Kann man denn als lesbische Frau zum Beispiel offen auch in Ägypten leben? Als homosexueller Mann wahrscheinlich
Nein.
erst recht nicht.
Das ist sehr traurig. Das ist Tabuthema. Ich habe Ihnen gesagt, ich habe viele Forschungen gemacht in Ägypten, auch Interviews mit Zivilgesellschaft. Und dann, ich war sehr enttäuscht, wenn Menschenrechtsorganisationen bereit waren, zum Beispiel zu kämpfen für Rechte, was ich für Gefangene oder politische Gefangene. Natürlich, das fand ich gut, aber ich war enttäuscht, dass in Ägypten, es gibt auch sehr viele Homosexuellen, gerade schwulen Männer und so, die sind im Gefängnis gesteckt, sie werden demütigt, die Haare von ihnen geschnitten, sie werden gezeigt in der Medien. Und ich habe gefragt, warum verteidigt ihr nicht diese Leute? Dann haben sie gemeint, sie finden das sehr schade, was ihnen passiert, aber sie können das nicht, sonst verlieren sie ihren Respekt für die ägyptische Gesellschaft. Das heißt, leider in Ägypten momentan, auch von den säkularen Kräften, auch von islamischen Kräften, auch von anderen Kräften, ist Thema der Minderheiten, die Homosexuellen, ist immer noch ein Tabuthema. Es gab manche schöne Momente in der Revolution, da gab es Bilder davon, dass die Homosexuellen haben die haben das öffentlich gezeigt mit ihren Kleidern, lesbische Frauen oder schwule Männer. Das war ein schöner Moment, wo sie zusammen getanzt haben, auch mit Muslimbruder, und man hat zusammen diskutiert und über Menschenrechte und alles. Aber diese Gruppe ist momentan, ich höre von denen nichts, und ich glaube, ja, schon wieder das Tabuthema.
Ja, ich habe während meiner Recherche eine Internetseite entdeckt, Gay Egypt heißt die.
Ja.
Und da waren auch lauter Bilder von der Revolution, von feiernden Leute. Das fand ich sehr interessant.
Ja.
Also, dass sie sich auch als Teil sozusagen der Gesellschaft gesehen haben, die da jetzt an den Demonstrationen beteiligt waren.
Und wissen Sie was, das ist, was mich ein bisschen melancholisch macht, weil in der Revolution, es gab so Momente, die ungeheuer waren, die man sagt, wow, die müssen wir erhalten, diese, dass die Homosexuellen sichtbar waren, dass die Frauen nicht angemacht sind, dass die Gesellschaft Christen und Muslimen zusammen eine Einheit sind. Ich wünsche mir, dass auch nach der Revolution, dass gerade für Homosexuellen, dass sie ihre Stimme hochheben. Das Problem ist wirklich, dass momentan, ich höre nichts davon. Ich weiß nicht, auch Sie haben gesehen, Sie haben die Homepage gesehen, haben Sie gesehen, dass Sie überhaupt Forderungen haben momentan? Ich glaube, Sie drängen sich wieder in die Dunkel, nicht, ja, damit Sie sagen, okay, wir warten vielleicht, bis in Ägypten ein demokratischer Prozess passiert, dann können wir unser Anliegen vorstellen. Aber momentan leider, obwohl Sie Mittragender in der Revolution waren, ich höre von Ihnen nichts. Und die andere Sache, die Gesellschaft, glaube ich, ist momentan noch nicht so weit, das zu akzeptieren, auch sogar von säkulären Menschen, die sie unterstützen, ihre Seele, aber sie haben Angst, dass sie viel verlieren in der Gesellschaft. Ist das echt tragisch?
Ja, es ist ja immer mit einer der wichtigsten Gradmesser, inwieweit eine Gesellschaft sich wirklich ändert, libertär ist, demokratische Rechte verteidigt. Dabei fällt mir natürlich eine andere Minderheit ein, nicht eine Minderheit, eine sehr große und wichtige Gruppe. Gerade Kairo hat eine lange Geschichte von Migration. Migrantinnen aus allen möglichen Ländern leben in Kairo. Zunehmend auch Migrantinnen aus dem asiatischen Raum, aus China, aus Pakistan, die sehr viel auch im informellen Sektor versuchen, sich dort über Wasser zu halten. Mhm. Jetzt kommen dazu viele Migrantinnen aus Libyen, es sind aber auch viele schon aus dem Sudan, aus Somalia und so weiter da. Wie sieht die rechtliche Situation derer aus? Ich weiß, dass nur ganz wenige diesen international anerkannten Ausweis, also diesen Flüchtlingsstatus vom UNHCR zugesprochen bekommen haben. Die meisten leben ohne einen anerkannten Flüchtlingsstatus in Ägypten. Kämpfen die für ihre Rechte? Wird das wahrgenommen? Gibt es gesellschaftliche Kräfte in Ägypten, die sich auch für Rechte von Migrantinnen einsetzen?
Bestimmt gibt es ägyptische Kräfte, die dafür kämpfen, aber sie sind auch zu wenig. Das heißt vielleicht nur zwei NGOs oder so. Ich kenne eine von ihnen, sie haben ein Haus, Frauenhaus gegründet, weil auch die Migrantinnen, gerade zum Beispiel aus Afrika, wenn sie nach Ägypten kommen, das sind meistens auch traumatisierte Frauen. Die haben Vergewaltigung hinter sich, sie haben sehr viel Verbrechen gesehen, und dann hat man, dann konnte diese Frau für sie ein Haus gründen. Aber sie hat mir berichtet, und die Migranten dort haben sie mir erzählt, dass sie so leider sehr böse angemacht von der ägyptischen Straße, weil es gibt auch noch dazu Rassismus gegen Schwarzen. Das heißt, schwarz, ja, das ist leider nicht sehr akzeptabel in der ägyptischen Gesellschaft. Sagen wir es von der Bevölkerung noch nicht so weit. Und das heißt, das ist noch ein anderes Problem, ist noch ein Tabu. Und ich finde es sehr schön, wie Sie das, diese Punkte auch so betonen. Ich finde es echt, Sie haben sich so gut vorbereitet für dieses Interview und haben auch sich sehr viel für Ägypten interessiert. Aber diese Themen, was so wichtig sind, was Sie jetzt mit mir diskutieren, leider, die sind auch kein Thema momentan bei der Debatte, überhaupt nicht. Die Migranten, die auch, oder zum Beispiel die ich glaube, in Ägypten allein, wir haben momentan, habe ich Statistik gelesen, 40.000 Chinesen, die in Kairo allein arbeiten oder so. Das ist auch wahnsinnig viel. Aber überhaupt, es gibt keine Infrastruktur, keine Studien darüber.
Eine kurze Zwischenfrage, sind die dann illegal da oder haben die Arbeitserlaubnisse? Wie sieht deren rechtliche Situation aus?
Ich glaube, sie sind illegal da. Ich habe nicht viele Informationen darüber. Leider kenne ich mich nicht so gut aus. Aber sie sind auch in der ägyptischen Gesellschaft auch mehr als Bedrohung gesehen. Weil sie haben, die Wirtschaft ist sowieso nicht so gut. Und sie haben jetzt in Ägypten ein neues Phänomen von neue Wirtschaft, die man nicht vorher kannte. Es wird an ihre Tür geklopft und sie kommen mit ihrer Geschäft auf dem Rücken. Das heißt, alle Kleider, alles, was sie verkaufen wollen. Und sie kommen und sie sagen ihnen, ich verkaufe ihnen das auf dem Markt, und das stimmt, auf dem Markt kostet das, ich weiß nicht, 30 Pfund, ich gebe ihnen das für 10 Pfund. Und natürlich viele Ägypter kaufen das ein, aber das hat auch natürlich viele Geschäfte nebenan auch sehr beschädigt. Und weil darüber keine Studien gibt, keine, auch keine Wahrnehmung auch von der Gesellschaft, von der Politik, gibt es auch, merke ich, große Spannung in der Gesellschaft. Die momentan ist es nicht im Vordergrund, aber mal sehen, was passiert auch in der Zukunft, weil natürlich viele auch sehen, dass ihre wirtschaftliche Lage wird auch davon beschädigt.
Okay, Frau Seller, vielen lieben Dank. Das war ein sehr, sehr interessantes Interview. Wir haben ganz viel Material jetzt, glaube ich.
Ich bin auch sehr, sehr begeistert auch von Ihren Fragen wirklich, weil wissen Sie, Sie haben Sachen gefragt, die eigentlich nicht gefragt wird, sogar jetzt in der Debatte in Ägypten. Und Sie haben mich mit Ihrer, ich fand es sehr inspirierend auch für mich. Ich werde es auch weitergeben. Das heißt, ich habe auch sehr viele Kontakte mit der Zivilgesellschaft in Ägypten, viele Freunde auch, die sehr mitgestalten diese Revolution. Und Sie haben mich selbst aufmerksam gemacht auf diese Migrantenproblem. Das ist leider, ist momentan irgendwie verschwunden von der Interessen. Und auch natürlich, okay, die Homosexuellen auch, was könnten wir vielleicht anders umhandeln? Das heißt, ich danke Ihnen auch, das war für mich wirklich sehr inspirierend auch. Auch sehr, ich muss Ihnen sagen, ich habe so viele Interviews gemacht, aber Ihr Interview war eigentlich von der schönste, weil Sie haben, ich habe gedacht, wow, ich glaube, ich bin sicher, Sie sind auch aktive Frauen, auch was ich in Ihrer Zeitschrift gesehen habe. Ich glaube, wir können auch Sie, oder ich kann Sie ein bisschen verbinden auch mit vielen Aktivisten in Ägypten, weil diese Punkte, was Sie erzählt haben, ich glaube, das ist auch noch nicht so auch im Vordergrund bei vielen von uns. Und ich finde sehr schön diese Erfahrung, auch dieser Austausch miteinander.
Gibt es denn auch Radiosendungen, so zum Beispiel wie jetzt hier unsere Redaktion, die nur von Frauen gestaltet ist oder vielleicht auch sogar auch so eine feministische Sichtweise hat?
Leider nicht. Das heißt, Zeitungen schon gibt es das. Auf jeden Fall gibt es Zeitungen und ja, aber nicht oder im Internet, auch so online Homepage oder ja Zeitung, aber nicht leider nicht jetzt im Radio oder so. Das haben wir noch nicht. Nee.
Ja, das war das Interview mit Frau Hoda Salah aus Berlin, ägyptische Politikwissenschaftlerin am Otto-Suhr-Institut.